Es ist alles andere als einfach, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Professor Lemke weiß, wovon er redet. Seit über 30 Jahren initiiert er digitale Medienprojekte und begleitet die Transformation in Unternehmen. Vor allem der Mittelstand hat es dem norddeutschen Pragmatiker und Unternehmer angetan, er versteht das Geschäft hier am besten. Vielfach hat er unter Beweis gestellt, wie er ein fremdes Team motivieren kann, das selbstständig ein Unternehmen nach vorn bringt. Hat Ihr Unternehmen auch Lust auf Zukunft? Infos gibt es unter www.gerald-lemke.de/Zukunft.
Ja, herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe des Profcast. Irgendwas mit digital. Ja, und es gab Feedback aus dem letzten Podcast, dass irgendwas mit dem Digitalen irgendwie so ähnlich klingt wie irgendwas mit Medien. Und irgendwas mit Medien studieren ist ja ganz, ganz Trend. Diesen Satz kennt bestimmt jeder. Und ich habe heute einen Gast, der hat auch irgendwas mit Medien studiert. Und zwar nicht irgendwo und bei irgendwem, sondern bei meiner kleinen Wenigkeit an meiner kleinen Hochschule, der DRBW in Mannheim. Und hat dann einen anderen Weg gewählt als den akademischen, aber das ist ganz normal und ist einer heute der erfolgreicheren BI-Experten. Eine Expertise, die eben nicht durch Wissenschaft, sondern durch sehr, sehr viel praktische Erfahrungen erworben wurde. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich den Markus Venter und mit ihm spreche ich heute über Business Intelligence im Allgemeinen und ganz konkret vor allem, warum denn diese ganze KI-gesteuerte Automatisierung in vielen, vielen Unternehmen eigentlich überhaupt gar nicht funktionieren, Klammer auf, kann, Klammer zu, und was man tun kann, damit das besser funktioniert. Markus, ich freue mich gleich auf dich. Es geht los.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, hallo, lieber Markus, und ich begrüße dich. Wir haben uns viele Jahre nicht gesehen, aber wir sind in den letzten 2 Jahren gut im Austausch geblieben oder haben ihn wiedergefunden. Und schön, dass du jetzt hier bist. Ein ehemaliger Student, sage ich mal so ganz, ganz leise, weil das magst du vielleicht gar nicht so hören, oder?
Doch, gar kein Problem. Erstmal hallo, Gerald. Genau, wir haben seit dem Studium tatsächlich immer wieder Kontakt gehalten. Das hat mich gefreut und ich freue mich auch immer, wenn wir uns wiedersehen. Ja, tatsächlich höre ich das mit dem Student gerne. Also ich habe gerne an der DHBW studiert, ich habe gerne mit dir studiert. Und einen Punkt hast du in der Ankündigung gesagt, dass ich nicht der Wissenschaft treu geblieben bin, sondern eher dem ganz Praktischen und Pragmatischen. Dem würde ich sogar ein Stück weit widersprechen, denn alles, was ich aus den Statistik- und Stochastikvorlesungen mitgenommen habe, ist Gold wert und ist die Essenz von allem, was ich jetzt mache. Also wenn ich nicht irgendwelche Signifikanzanalysen machen könnte, wäre ich kaum in der Lage, Aussagen zu treffen über die Daten. Insofern herzlichen Dank an der Stelle und ich arbeite da gerne wissenschaftlich weiter.
Wunderbar, wunderbar. Das sollte auch gar nicht diskreditierend wirken, sondern eher im Blick deines Abschlusses. Und okay, ja, wunderbar. Wie lange ist das eigentlich her, sage mal? Wann bist du gegangen von uns? Weißt du das noch? Schon 10 Jahre her oder?
Ja, locker. Also das wird so um die 2010 gewesen sein, 2009, so in der Kante.
Wahnsinn, ne? Das heißt, du hast denn ja schon über 10 Jahre wirklich Erfahrung in dem Umfeld, über das wir heute reden, ne?
Ja, richtig, genau. Ich habe mich tatsächlich nach dem Studium relativ dreckig von unten in die Branche gearbeitet, nach oben gearbeitet. Also habe bei Werbeagenturen angefangen, am Anfang alles gemacht, also Webseitenprogrammierung, Grafikdesign, so bisschen Marketing, bisschen SEO. Dann habe ich SEO intensiviert, habe ein kleines Team geleitet in der Agentur, habe einen kurzen Abstecher in die Bankenbranche gemacht, also zu den Volks- und Raiffeisenbanken, habe dort auch digitale Kampagnen gemacht, habe mich dort sehr viel mit Tracking beschäftigt, Tracking-Lösungen. Damals hat man noch mit Lösungen wie E-Tracker gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt, aber das waren so dann die ersten Sachen, die man dann eingebunden hat. Und Die größten Probleme zur damaligen Zeit, ganz spannend, waren dann so Sachen wie, wie kriegen wir es überhaupt hin, dass wir eine Order sehen können? Und können wir dann unsere Kosten irgendwie auf eine Order rechnen, also ein CPO berechnen? Das war dann so der heilige Gral damals schon fast, dass man sagen konnte, okay, wir können ein CPO berechnen. Und Umsätze war dann noch irgendwie ganz schwierig, die irgendwie dynamisch reinzukriegen und so. Und naja, das habe ich eine Zeit lang gemacht und bin dann von den Volksbanken irgendwann zu QVC gegangen. Das war sehr spannend, habe bei QVC das digitale Marketing geleitet. Und da waren wir natürlich deutlich größer unterwegs. Da habe ich schon mehr Schnittstellen in größere KI und BI-Projekte gehabt. Vor dem Hintergrund, dass wir da sehr viel auch internationalisiert haben und umgestellt haben. Da ging es dann natürlich auch viel darum, mal einheitliche Kennzahlen zu definieren. Mhm. Das heißt, wenn ich plötzlich mit den Kollegen aus Italien, UK und US irgendwie reden sollen, wir wollen vergleichbar über Daten reden, dann müssen wir natürlich auch gucken, definieren wir eine Conversion Rate beide gleich. Ja, oder welchen Zeitraum legst du dahinter, welchen lege ich dahinter, wie messe ich das, wie misst du das? Und das war eine ganz schöne Datenschule, da einfach reinzugucken, mit welchen Tools arbeiten die und wir und wie machen wir das, genau. Mhm. Und
dann warst du bei einem großen Reifendistributoren, ne?
Korrekt, der war danach. Mhm. Das war ganz spannend. Das war im Prinzip ein Projekt, Bain Capital hat einige Reifen, Groß- und Einzelhändler gekauft, europaweit zusammengeschlossen. Ich habe da unter anderem als mehr oder weniger operativer Marketingleiter am Standort Berlin mich um das Digitalgeschäft gekümmert und die operative Ausgestaltung für die ganzen Geschichten, die wir da haben. Das Spannendste an dem Projekt war, dass wir wirklich im Grunde mit dem Start in Berlin, wir haben das so in so einer Startup-Atmosphäre im Coworking-Space neu aufgebaut, im Grunde alle Altsysteme verworfen haben. Also wir haben wirklich uns tatsächlich vor ein weißes Board gesetzt und haben gesagt, okay, jetzt überlegen wir mal, wie wir mit den Daten arbeiten. Wir hatten so ein bisschen den Luxus, dass wir es komplett neu aufsetzen konnten alles. Und dann haben wir wirklich angefangen und haben gesagt, okay, so was ist unsere Datenquelle, wir haben bei der Webseite angefangen, irgendwie gesagt, okay, wir haben Analytics-Systeme. Dann fangen wir an, erstmal die zu verstehen, also alle Daten irgendwie sauber visualisieren in einem schönen Visualisierungstool. Dann kannte man schon irgendwie Sessions und Nutzer und URLs und so Geschichten, alles irgendwie mit Timestamps und schön sauber die Daten gehabt. Und dann haben wir angefangen, eine nach der anderen Datenquelle ranzubinden. Also in der Hauptsache Marketing-Tools, damit haben wir begonnen. Das heißt so Google AdWords, die ja irgendwie über Impressionen und alles bis zum Klick kommen und dann quasi beim Klick hört mein Wissen über die Kundenbewegung auf. Ich kriege dann irgendwann, AdWords kriegt irgendwann nochmal ein Sale zurück oder so. Aber alles dazwischen ist eine Blackbox gewesen und das haben wir halt dann sauber gematcht und dann auch wieder in unser Visualisierungstool geworfen und dann sehe ich halt schon mehr. Dann sehe ich halt, wie verhält sich der Kunde dann weiter im Shop und wodurch wird sein Verhalten beeinflusst. Und so auf dem Weg haben wir weitergemacht, immer mehr drangehangen und bis wir dann irgendwann auch in die Richtung gegangen sind, dass wir die Daten, die wir hatten, dann auch letztlich in KI-Systeme reingeworfen haben, um uns Sachen selber zu berechnen zu lassen mit einer KI und Daten wieder zurückzunehmen und mit denen weiterzuarbeiten. Genau, das war.
Ja, super, da bist du ja schon richtig gleich sofort tief eingestiegen. Ne? Aber da war ich auch in Berlin, da haben wir uns ja auch gesehen. Ja. Du hast mir davon berichtet, das ist mir auch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben, unser Treffen dort und vor allem auch deine Aktivitäten. Bevor wir da jetzt noch weiter einsteigen, weil da, ich glaube, das ist so ein schöner praktischer Hintergrund, den du da erfahren hast, ganz kurz ein kleiner Werbeblock. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb oder Kommunikation? Dann geht es dir bestimmt so wie auch mir. Du willst etwa schnell einen Post in deinen sozialen Netzwerken absetzen, dir fehlt aber das passende Foto oder das passende Video mit der passenden Bildsprache. Und dann die Texte, die Botschaften, Neuigkeiten beinhalten und dein Profil verkaufen sollten. Mir geht das auch so, keine Zeit und zugleich unkreativ. Das Ergebnis ist, ich unterlasse es komplett oder es kommt einfach Müll dabei heraus. Denn gerade Kreativität funktioniert eben nicht per Knopfdruck. Dafür gibt es jetzt die KI-Tool-Party. In nur wenigen Augenblicken findest du auf der KI-Tool-Party das passende Tool und bekommst eine Anleitung, um das Tool sofort einzusetzen. Praxisbeispiele gibt es zudem zuhauf. So ist der Content-Management-Plan für die nächsten Wochen in nur wenigen Minuten gefüllt. Du findest aber auch neue Impulse für deine Arbeit und erfährst, was gerade so abgeht. Und in Webinaren und Blogartikeln wirst du unkompliziert und kompetent begleitet. Komm doch einfach dazu und registriere dich noch heute unter ki-toolparty.de. Profitiere von den laufenden Aktualisierungen und hast du selbst ein cooles Tool im Einsatz, sind wir super interessiert. Schreibe eine Nachricht an hello@ki-toolparty.de. Für deine Mühe bekommst du einen Monat lang Vollzugang zur kompletten Datenbank. Kostenfrei. Jeder kann KI. Ja, jeder kann KI, erzählt da diese Stimme, die uns kennt, die wir kennen. Ist das denn tatsächlich so? Du hast jetzt von deinem Job bei dem Reifen, großen europäischen Reifenhändler erzählt. Du machst natürlich heute was anderes, du bist weitergezogen, aber kann denn jeder KI oder was ist denn das für eine scharfe These?
Ich glaube nicht, so ich sage das jetzt mal ganz provokativ, ich glaube nicht, dass jeder KI kann. Ich glaube, der größte Trugschluss ist auch der, dass man glaubt, eine KI ist gleich intelligent, also steckt natürlich auch drin und sagt so, ja, so ist eine künstliche Intelligenz, aber am Ende des Tages ist sie auch nur so intelligent wie die Daten, mit denen ich sie füttere. So, und wenn dann schon auf Seiten der Nutzer der KI oder der Anwender gewisse Mängel im Datenverständnis herrschen, dann werden die Ergebnisse der KI nicht gut sein. Die Interpretation dieser Ergebnisse ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Um das Ganze konkret zu machen, also wenn ich eine KI im digitalen Marketing habe, das können Tools sein, die mir Sales attribuieren, das können Tools sein, die mir Prognosen darüber machen, wie ein Kampagnen-Setting wirkt und wie wohl die Umsätze sein werden und so weiter und so fort. All diese Tools muss ich mit Bestandsdaten füttern. Das heißt, ich liefere da irgendwie Daten rein, meistens so Sachen wie Kampagnen-Settings, Traffic, Sales, die ich gemacht habe und so weiter, historische Daten in irgendeiner Saisonalität, aus denen dann die Dinge rausgerechnet werden und Prognosenmodelle erstellt werden. Wenn ich da jetzt schon Daten reinliefere, die unzureichend getrackt sind, also wenn ich Umsätze reinliefere, die zum Beispiel nicht voll da sind, weil ich sie aus dem Google Analytics ziehe, wo ein Cookie-Consent vorliegt und ich irgendwie nur 40% der Umsätze drin habe. Wenn ich Lücken mitliefere, weil ich 2 Wochen lang irgendwie das Tracking in dem System A oder System B nicht drin hatte. Und wenn der Mensch, der die Daten da reinliefert oder der Anwender, wenn er das nicht versteht und nicht beurteilen kann und diese Dinge einfach reinschickt, dann kann die KI auch nur damit arbeiten. Und dann schickt sie fehlerhafte Modelle zurück. Dann werden Saisonalitäten gesehen, wo sie nicht zu sehen sind. Dann sind zu wenig Daten da, dann kann die KI nicht rechnen. Das ist halt an der Stelle schwierig. Also so viel zur KI und der Schleue der KI. Und ich glaube, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, der fängt viel früher an, bevor man überhaupt an die KI rangeht und die KI füttert. Ich glaube, im Unternehmen selber müssen Daten schon verstanden werden und umgehen mit Daten und großen Datenmengen. Und ich glaube, da hakelt es schon. Und das ist ganz weit, bevor man irgendwie an der KI geht und irgendwie ein System füttert und die Daten rauszieht. Also wenn ich heute von einem... Also ich habe das in fast jedem Unternehmen gesehen. Wenn ich ein Dashboard an die Wand werfe und Zahlen zeige, dann hat man bei 90% der Leute, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber in so einer Führungsposition sieht man dann Fragezeichen. Und dann erklärt man denen die KIs, dann holt man die ab. Und dann merkt man, okay, so Grunddefinition, also eine Unterscheidung zwischen Dimensionen und Metriken ist die eine Sache, aber dann werden Umsätze mit Downloads, mit Traffic, mit Nutzern durcheinander geworfen, was... Und ich kann verstehen, dass da nicht jeder reingewachsen ist und nicht jeder kann, aber man muss da, glaube ich, eine gewisse Datenkompetenz entwickeln. Mhm. Und aus meiner Sicht ist die zwingend notwendig mittlerweile, damit man in irgendeiner Form überhaupt über so Themen wie KI, aber auch kennzahlengesteuertes Arbeiten, kennzahlengesteuertes Marketing, datengesteuertes Marketing, automatisiertes Marketing und so weiter. Wenn man all durch diese Trendthemen geht, dann muss man Daten verstehen und beherrschen, sonst wird das nichts, glaube ich.
Und man braucht ja auch, das hat jedenfalls eine Studie von Capgemini herausgebracht, und das ist jetzt auch kein Rocket Science, sondern wahrscheinlich allgemeingut, dass viele vorher auch gar nicht so genau wissen, also viele Manager gar nicht wissen, was die eigentlich wirklich wissen wollen. Ja, also, dass sie dann quasi irgendwie eine Software oder ein System in Auftrag geben und dann eigentlich gar nicht so klar ist, was wollen wir jetzt eigentlich von dem wissen. Ne? Und klar, man kann sie an die üblichen KPIs halten, wie Umsatz oder Kunden, Einzelkundenrendite oder. Aber wenn das nicht klar ist, kann das nur nach hinten losgehen, oder?
Ja, ja. Das ist übrigens der Klassiker, wenn ich gar welchen Geschäftsführer ich gefragt hätte, was er gerne möchte, sagt er Umsatz. Umsatz oder manche sagen noch irgendwie, dass sie reingewinnen wollen oder irgendwie Neukunden hört man auch manchmal. Aber so ein Detail weiß es natürlich keiner, das ist richtig. Was ganz gut funktioniert hat in der Vergangenheit, das habe ich gemerkt, ist, wenn man es auf also gerade Marketing, gut, ich komme jetzt natürlich viel aus der E-Commerce-Branche, habe viel in dem Bereich gemacht, aber wenn man es auf Sales-Funnels und Treiber runterbricht, das hat eigentlich in allen Stationen relativ gut funktioniert, weil es so schön leicht verständlich ist. Also in dem Moment, in dem ich erkläre, okay, ich habe irgendwie ein Set an Werbemitteln und Kontaktpunkten da draußen, egal ob die digital oder print sind, die kann ich irgendwie durch Ausspielung, Impressionen, Reichweite, irgendwas in der Größenordnung messen. Das kann ich den Leuten noch zeigen. Dann kann ich sagen, okay, da gibt es irgendwie Klicks drauf, also eine Klickrate. Das ist dann der nächste Step. Das resultiert in Klicks, die landen auf deiner Webseite und können irgendwie was einkaufen. Und von denen gibt es eine Kaufrate, eine Conversion Rate und dann landest du irgendwie bei den Sales. Und wenn du so diesen Baum hast und den aufzeigst, das verstehen die Leute dann irgendwann schon ganz gut. Und dann können sie da relativ gut mit agieren. Und ich glaube,
Du sprichst diese Sales Funnel an, ne? Ja, also ja, neudeutsch ist das so dieser typische Sales Funnel, ne? Okay. Es gibt ja auch so Marketing Funnel. Hast du da in deiner Praxis erlebt, dass es da Unterschiede gibt oder wird das alles in der Tat alles in einen Tunnel gekippt und sagt, hey, wir rühren die große Marketing-Trommel und am Ende verkaufen wir oder wir verkaufen und dann machen wir ein bisschen After-Sales oder sowas. Also so, welche Beobachtung hast du da gemacht? Oder muss man das vielleicht gar nicht trennen?
Naja, die meisten Marketing-Funnel und Funnel-Konzepte, die ich gesehen habe, sind meistens irgendwelche Ausprägungen des AIDA-Modells. Ich glaube gar nicht, dass das noch irgendwie so eine Relevanz hat, aber es ist auch wieder einfach und leicht verständlich. Im Großen und Ganzen hat sicherlich einen wahren Kern, dass man irgendwie sagt, so Aufmerksamkeit und Kunden näher ranholen, bis hin zum Kauf. Mittlerweile werden die dann erweitert. Also man ist dann eher in so einem Customer-Journey-Modell. Ja, was dann irgendwie sehr, sehr früh mit den frühen Phasen anfängt, geht dann bis zum Kauf und danach gehen sie meistens weiter. Da hat man dann Themen wie Retention und Weiterempfehlungen und so weiter und so fort, dass man in diese Richtung geht, also Kunden auch wirklich behalten. Und entlang dieser Geschichten plant man mittlerweile relativ viel. Und das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Der Sales Funnel ist ja im Grunde nur das Abbild in der Mitte dieser Customer Journey an der Stelle, wo ich den Kauf mache. Also wo dann der Traffic irgendwie nochmal reinkommt und kauft. Ich glaube, wenn man sinnvoll agieren will und langfristig sich weiterentwickeln will, muss man, glaube ich, sehr kundenzentriert arbeiten. Das ist das, was wir machen. Das hat viel mit Umstellungsprozessen zu tun, weil viele Firmen kommen aus dieser Kanalsicht. CRM hat seine Zahlen und sein Geschäft, irgendwie SEA hat seine Zahlen und sein Geschäft, Affiliate auch und die anderen Kanäle genauso. Und wenn ich aber frage, der Kunde X, der jetzt gekauft hat oder der möglicherweise demnächst kauft, welche Kontaktpunkte hatte er denn mit all euren Kanälen? Das Bild kriegt meistens keiner zusammen. Ja, auch da ist man wieder an dem Punkt, dass man die Daten aus den verschiedenen Datensilos konsolidieren sollte und zusammenwerfen soll, um kundenzentriert zu arbeiten und die Kunden-Journey oder die Reise des Menschen über alle Kanäle, Kontaktpunkte bis zum Kauf, bis nach dem Kauf und also alle Erfahrungskontaktpunkte, die er hat, irgendwie abbilden zu können. Und ja, da muss man hin. Das, da gibt es eigentlich eine Lösung für, das kann man technisch alles bauen. Das kann auch nicht jedes Unternehmen so gut. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es aufwendig ist. Denn es hat immer damit zu tun, dass man in sehr viele Daten-Silos reingucken muss und sich wirklich Gedanken machen muss, okay, wie muss ich meine Daten denn verbinden, damit ich den Kunden über alle Wege verfolgen kann nahtlos und diese Information dann auch darstellen kann. Da ist man wieder an dem Punkt, Befähigung, Daten lesen zu können, Befähigung, Daten zu verstehen. Da kann man sich natürlich einen Data Scientist von außen holen oder irgendeinen Analysten ransetzen, BI-Experten ransetzen. Das geht alles. Der versteht aber dann meistens das Geschäftsmodell nicht. Das kostet dann Zeit, weil er muss dann das, die Zusammenhänge, Geschäftsmodell, Produkte, alles kennen. Da gehen dann Wochen und Monate ins Land und dann kommt man da weiter. Das heißt, man braucht, glaube ich, irgendwo eine, mindestens mal eine Schnittstelle auf Unternehmensseite, irgendeinen BI-Experten, der sich mit dem, der im Unternehmen fest arbeitet, sich mit den Produkten auskennt, den Kampagnen auskennt und das Ganze so ein bisschen leitet. Und die Leute sind, glaube ich, auch heutzutage Gold wert.
Die sind Gold wert und auch goldteuer, ne? Also allein zu Data Scientists, da gibt es eine Studie von Gartner, die haben die Gehälter weltweit mal aufgefächert. Also das ist hoch sechsstellig, was die Leute verdienen. Mhm. Und die sind keine 60 und haben schon 40 Jahre Berufserfahrung, sondern die sind so in deinem Alter vielleicht, so irgendwas um 30 plus minus, ja, so und verdienen, wenn sie das gut machen und den richtigen Arbeitgeber haben, richtig, richtig fettes Geld, ja. Also das ist schon sehr erstaunlich. Aber wie du sagst, das wäre natürlich ein Traum für jedes Unternehmen, zu sagen, hey, ich bespiele 5 Kanäle, das mag ein analoger Kanal wie eine Messe sein, das kann ein LinkedIn-Kanal sein, das kann noch ein anderer Kanal sein und ich kriege tatsächlich aus diesen Touchpoints die Daten, ne? Also wer reagiert auf welche meiner Kommunikationsbotschaften. Also das wäre ein totaler Traum. Ne? Du sagst es gibt dafür Lösungen und ihr habt, oder du hast ja auch schon so am Whiteboard schon selber so etwas oder sowas Ähnliches entwickelt. Hast du da einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Damit es nicht so abstrakt ist, sondern vielleicht sogar auch anfassbar wird.
Ja, ja. Zwei Sachen. Also worüber wir gerade gesprochen haben, ist der Punkt, eine Customer Journey abzubilden. Die Abbildung der Customer Journey, da vielleicht kurz, also da gibt es mittlerweile unendlich viele Lösungen, mit denen man das machen kann. Da gibt es CDPs ohne Ende, also Customer Data Platforms, mit denen man irgendwie so Geschichten machen kann. Ja. Der Kasus Knaxus an dieser Thematik ist, dass alles cookie-basiert ist. Das heißt, man muss sich immer mit kleineren Datenmengen begnügen. Also ich kann im Grunde nur da mit den Daten arbeiten, wo Kunden, Webseitenbesucher dem auch zugestimmt haben. Da bin ich persönlich zumindest ziemlich korrekt unterwegs und dann nehme ich halt nur die 60% oder 50%, die ich da kriege. Und der Rest ist dann irgendwie eine aggregierte Gruppe, aus der ich irgendwie nicht viele Insights rauskriegen kann, außer irgendwie ein grobes Volumen. Womit ich mich vor allem beschäftige aktuell sind cookie-lose Lösungen. Ich fange da an der Stelle an, dass ich erstmal Sales-Attributionen, die ich sonst auch entlang der Customer Journey mit gewissen Modellen gerechnet habe, dass ich die cookie-los rechnen lasse. Da arbeite ich derzeit mit Attriva zusammen, was Spaß macht und ganz spannend ist. Die sind vergleichsweise neu auf dem Markt. Ich glaube, erst seit anderthalb Jahren machen die diese Lösung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich will denen nicht Unrecht tun. Aber das ist tatsächlich dann auch schon KI-gestützt. Also da sind wir genau beim Thema. Was wir an der Stelle im Grunde machen ist, wir liefern Daten, wir liefern Impressionen, also die weichen Daten, wie oft wurden Werbemittel ausgespielt. Wir liefern Klicks, also direkt aus den First-Party-Tools, wenn man so will, also aus Google AdWords, direkt aus Facebook-Ads raus und aus den Affiliate-Netzwerken und was wir so alles in der Nutzung haben. Die Klicks liefern wir raus. Wir liefern raus, wie viel Umsätze die einzelnen Tools gesehen haben. Das ist aber mehr oder weniger nur ein Wert, den wir als oberste Schranke benutzen. Damit die KI einfach so eine Restriktion hat. Okay, es wird vermutlich nicht mehr sein, als das System selbst gesehen hat, weil die Systeme ihre eigenen Sales, also sie sehen in der Regel immer ein bisschen mehr, weil erstmal alles, wo sie irgendwie dran waren, jeder Sale, der wird einem selbst zugerechnet. Und dann kann es sein, dass ein Sale, den rechnet Google sich zu, Facebook rechnet sich den aber auch zu, weil Facebook auch in der Kette war. Und das Affiliate-Netzwerk auch, weil es auch irgendwo in der Kette drin war. Und dann habe ich den in den einzelnen Systemen dreimal drin. Also ich kann halt irgendwie die obere Schranke sehen. Und Atriba liefere ich dann weiter noch die Gesamtsales, die ich aus dem zentralen Single Point of Truth sehe. Das kann jetzt irgendwie mein Shop-Backend sein, das kann mein führendes Tracking-Tool sein, wo auch immer ich das hernehme. Und alles auf zeitlicher Basis. So, mit diesen Daten wird im Grunde eine KI gefüttert und die macht eigentlich verschiedene Sachen. Einmal berechnet die einen Baseline-Umsatz. Also die guckt zurück in die historische Entwicklung, schaut nach wann wurden wie viele Kampagnen geschaltet, wie viel Traffic hatten wir insgesamt auf der Webseite, wie viel kam organisch aus SEO zum Beispiel, aus Direktzugriffen und so weiter und versucht so einen Baseline-Traffic und einen Baseline-Umsatz zu berechnen. Das ist im Grunde der Umsatz und der Traffic, den ich bekommen würde, wenn ich keine Kampagne schalte. Und also nichts im Paid-Bereich mache. Leute, die sowieso kommen. Und dann wird weitergeguckt, okay, was ist denn der On-Top-Umsatz, den ich mache? Also im Grunde der inkrementelle Mehrumsatz, den ich mache. Also der wirklich dadurch kam, dass ich eine Kampagne geschaltet habe. Vielleicht da ein kurzer Ausflug. Wenn ich 100 Euro Umsatz über organisches SEO mache und ich schalte eine AdWords-Kampagne für 10 Euro, mache damit auch 100 Euro Umsatz, dann habe ich vermutlich nicht die vollen 100 Euro durch die 10 Euro induziert, weil ich habe gleichzeitig bei dem SEO-Umsatz irgendwie 50 Euro verloren. Das heißt, der SEO-Umsatz ging um 50 runter, der SEA-Umsatz ging um 100 hoch. Ich habe also 150 in Summe, also ist der inkrementelle Umsatz eigentlich nur 50 Euro gemessen an meinen 10 Euro. Und im Grunde das natürlich komplexer und auf alle Kanäle berechnet die KI dann. Und schaut dann wirklich, wie stark ist vermutlich der Einfluss an dem neuen Gesamtumsatz durch den jeweiligen Kanal. Das stelle ich mir immer ganz schön in dem Bild vor. Ich habe so meinen Baseline-Umsatz und meinen Baseline-Traffic und dann habe ich da so eine Traffic-Spitze obendrauf, die zum Beispiel dadurch kommt, dass ich eine große Paid-Social-Kampagne schalte. Und während dieser Traffic-Spitze, im Grunde im zeitlichen Zusammenhang damit, ist mein Umsatz irgendwie hochgegangen um x% über die Baseline hinaus. Ansonsten haben sich keine Faktoren geändert. Das wäre das einfachste Beispiel. Dann sagt der Algorithmus, okay, wenn sich sonst keine Faktoren geändert haben, nur die eine Kampagne dazu kam und der Umsatz hochging, dann kam der Umsatz vermutlich das, was ich über der Baseline hinaus habe, aus der Kampagne heraus. Und der Kampagne wird dann der Umsatz zugerechnet. Und so funktioniert das System im Grunde. Da gibt es schöne statistische Modelle dahinter. Auch da kommt die Statistik wieder rein. Ich lese die dann tatsächlich auch und gucke mir die an.
Okay.
Und mit denen kann man das dann ganz gut zuordnen, berechnen und am Ende geben wir diese Daten in der KI rein, die KI gibt die zurück und sagt dann, okay, folgender Kanal hatte entsprechenden Anteil an den Gesamtsales. Also das ist das, was wir gerade bauen. Mhm. Der charmante Vorteil daran, es funktioniert alles komplett ohne Cookies, sondern wird wirklich nur gerechnet anhand der Traffic-Daten.
Das klingt spannend und da würde ich gerne nochmal einhaken, aber ein kleiner Jingle. Ja, Markus, das Beispiel, was du genannt hast, das klingt, hast du bewusst einfach gehalten, super. Jetzt würde natürlich der pfiffige Geschäftsführer und Marketingentscheider sagen, naja, also wenn ich eine Kampagne fahre und da wird mir verkauft, da brauche ich jetzt keine KI dafür. Ja? Also das ist wahrscheinlich dann anwendungsfähig, dann, wenn du sehr viele Kampagnen fährst oder vielleicht sogar im internationalen B2C-Geschäft unterwegs bist, oder? Hast du vielleicht, weil du ja nicht nur in Großunternehmen aktiv warst, sondern ja auch in durchaus kleineren Unternehmen, vielleicht auch mal so einen Tipp für den Marketer, der so in seiner 250-Mann-KMU-Bude arbeitet und dort Marketing, Vertrieb und Sales und Messe und was weiß ich nicht alles verantwortet. Bräuchte der eigentlich so etwas? Weil die Frage taucht bei mir immer wieder auf den Tisch auf.
Ja. Also KI ist ja so ein Buzzword, ja. Und wenn wir jetzt davon reden, dass irgendwie eine irgendwie geartete, schwache künstliche Intelligenz, davon reden wir ja, irgendwie was rechnet, dann glaube ich, haben die meisten Unternehmen schon Dinge im Einsatz, von denen sie gar nicht wissen, dass es eine KI ist. Also so, das sind so Kleinigkeiten. Das heißt, wenn jemand AdWords-Kampagnen schaltet, die meisten mittleren und kleinen Unternehmen machen das, und sie schalten Smart-Shopping-Kampagnen, dann nutzen sie dafür effektiv eine KI, weil sie da Google auch nur mit Daten füttern und Google entscheidet, das ist sogar gar keine schlechte KI, die entscheidet dann irgendwie, wo muss ich ausspielen, wo kann ich meine Gewinne maximieren. Mhm. Übersetzungstool, das Google Translate, Google DeepL oder sowas, die arbeiten alle irgendwie KI-gestützt, ja. Und also so geht das schon durch, dass die schon relativ viel machen. So, jetzt gibt es natürlich ein paar Tools, die kann man relativ schnell anwenden und einbinden, die helfen einem. Also es gibt, glaube ich, ich meine es, unser Online Solutions Group, die haben, glaube ich, ein SEO-Tool, was KI-gestützt arbeitet, versucht, Daten zu analysieren und Rückmeldungen zu geben. Sowas kann man aus meiner Sicht relativ schnell einbinden. Viel wichtiger ist aber, glaube ich, gar nicht zu sagen, so, ich mache jetzt KI oder ich mache keine KI, sondern viel wichtiger ist es, glaube ich, zu überlegen, wie du schon im Vorfeld sagtest, was will ich eigentlich erreichen? Und ich würde da immer da anfangen, dass ich sage, okay, versuch doch erstmal deine Prozesse zu automatisieren, deine Daten zu verstehen, deine Daten sichtbar und nutzbar zu machen. Und dann bist du irgendwann ganz automatisch an dem Punkt, dass KI der nächste logische Schluss ist. Ja. Das heißt, wenn ich anfange, dass ich zum Beispiel irgendein Visualisierungstool habe, das kann ClickView sein, das kann Tableau sein, das kann auch ein Zeppelin oder irgendwas sein. Da gibt es diverse Tools auf dem Markt in verschiedenen Preisklassen. Aber die haben alle den Vorteil, dass sie mehr oder weniger Drag-and-Drop-Lösungen sind. Das finde ich persönlich angenehm, weil man jeden Mitarbeiter befähigen kann, in sehr kurzer Zeit damit zu arbeiten. Wenn ich also meine Daten in so eine Visualisierungslösung reinlege, kann schon mal jeder Mitarbeiter irgendwie Analysen machen, Daten verstehen, sich Fragen beantworten. Und dann gucke ich in die Unternehmensprozesse. So, dann die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist, wo nutzen wir überall noch Excel? Und das gibt's leider immer an sehr vielen Stellen. Also ist ein Tool, ein hilfreiches Tool, mag ich gerne, sorgt aber dafür, dass im Grunde überall Daten auf irgendwelchen Festplatten versacken, die keiner findet, keiner versteht. Dann gehen die kaputt, die Excel-Tabellen, weil drei Leute drin arbeiten. Mhm. Und dann sind irgendwie Stunden Arbeit verloren gegangen. Und sowas sollte man, glaube ich, im ersten Schritt ersetzen. Also indem man einfach sagt, okay, was stelle ich hier da, was rechne ich hier und kann ich das nicht einfach in irgendeinem Visualisierungstool in ein Dashboard bauen, das ich dann zentral ablege, wo jeder einfach drauf gucken kann. Oder eine Gruppe von Leuten drauf gucken kann. Ich bin ein Fan von maximaler Transparenz. Ich würde alle überall drauf gucken lassen, aber man kann sowas ja auch restriktiv handhaben. Nichtsdestotrotz hat man dann eine Tabelle weg, die man nicht mehr bearbeiten muss, weil die Daten einfach da reinlaufen. Und meistens, alles, was ich in Excel baue, sind ja Standard-Rechenoperationen im weitesten Sinne. Ich suche was raus und mache einen S-Verweis oder ab Standardoperation, das kann ich alles visualisieren in einem Dashboard und dann habe ich das drin. So, und dann fange ich die Geschichten an. Dann überlege ich, was gibt es für Arbeitsschritte, die ich in den verschiedensten Abteilungen immer wieder mache, die gleicher Natur sind. Das war, bei den Reifen hatten wir das Beispiel, waren das zum Beispiel die Entscheidung, legen wir ein Produkt in eine Preissuchmaschine oder legen wir es nicht da rein. Das war im Grunde gerade in den Anfangszeiten, später haben wir es komplexer gemacht, aber in den Anfangszeiten war die Entscheidung im Grunde die, sind die Umsätze, die das Produkt macht, gerade höher als die Klickkosten, die wir auf dem Produkt haben. Das sind zwei Kennzahlen, die muss ich nachgucken und die vergleiche ich und dann sage ich am Ende rein oder raus. Da sind wir dann dazu übergegangen und haben gesagt, okay, wir haben ja beide alle Daten, die wir für diese Rechnung brauchen, in unserem System drin. Und dann haben wir im Grunde diese Rechnung erstellen lassen für jedes Produkt, jeden Tag und jede Preissuchmaschine, also in allen Kombinationen, die wir hatten, und haben das Ganze in einem Datenfeed im Grunde rausgegeben und haben gesagt, ja oder nein, also muss raus oder muss nicht raus. Und da war keine KI hinter, das war eine einfache Rechenoperation. Diesen Datenfeed haben wir auf Tagesbasis in unser Steuerungstool für die Datenfeeds gegeben und haben gesagt, so, du, bevor du jetzt entscheidest, ob heute Produkt A oder Produkt B in Preissuchmaschine A, B oder C geht, guck bitte in diesen Datenfeed rein, ob wir dir erlauben, das Produkt da reinzustellen oder ob du es rausnehmen musst. Mhm. Und das haben wir gebaut, damals mit den Kollegen von dem Toolanbieter. Und das lief wie geschnitten Brot. Also das war am Anfang super. Also all diese Entscheidungen waren aus dem Kopf raus, mussten wir nicht mehr machen. Ja. Und du hast dann plötzlich wieder Kapazitäten frei, dich um neue Dinge zu kümmern. Und so musst du dich, glaube ich, durchhangeln. Und irgendwann bist du dann an dem Punkt, dass du sagst, okay, was wäre denn jetzt der nächste Schritt?
Ja,
ja, und das dann bist du schnell bei KI.
Ja, absolut. Das erinnert mich doch sehr an die kognitive Lernkurve, die von denen wir Menschen halt auch lernen und von dem jeder, der irgendwie auch so in der Lehre unterwegs ist, einfach auch weiß, du lernst nicht das Wichtigste alles auf einmal in der einen Minute oder in der einen Stunde, ne, sondern gerade da, wo du in solchen großen sozialen Systemen arbeitest, also eben nicht nur ein schlauer Kopf alles macht, sondern sehr viele, dass man da auch eine, wie soll man sagen, intelligente, kognitive Intelligenz aufbauen darf. Ja, und das fängt in der Tat erstmal an, die richtige Excel-Tabelle zu finden und da die relevanten Daten zu aggregieren, was ja in vielen Unternehmen ja auch nochmal eine Herausforderung ist, gerade in den kleineren. Ja, und dann, wie du sagst, ich finde das klasse, was du sagst, dass du sagst, okay, dann professionalisiere ich erstmal das und dann automatisiere ich erstmal nur das und dann schaue ich, okay, wie weit ist meine Lernkurve vorangeschritten, wie groß ist der Hunger nach mehr und gehe dann wirklich so die Treppe weiter rauf. Ne? Da ist eine ganz wichtige Botschaft dahinter, also zumindest für den Mittelständler. Dass er das der Bezugsrahmen gerade jetzt ist hier. Eben nicht einfach eine Software zu kaufen, auf F12 zu drücken und schon läuft die Bude, sondern das ist ja meistens der falscheste Ansatz. Da kostet ja unfassbar viel Geld, ja. Also ja. Wenn du SAP-KI einkaufst oder sowas, da allein die Berater verschlingen ja schon deinen Jahresumsatz. Also sehr, sehr wichtige Botschaft, wie ich finde. Du sprichst auch immer an, naja, also damit muss man sich ja beschäftigen. Jetzt bist du schon so lange im Geschäft, du bist damit groß geworden, du hattest auch diese Lernkurve, bist heute auf einem deutlich höheren Level als die allermeisten, ja, im Marketing. Und deswegen kannst du vielleicht auch etwas dazu sagen, naja, was brauchst du denn jetzt so für eine digitale Fitness, damit du im Marketing wirklich fitter wirst und diese Lernkurve angehen kannst? Was sind also konkret denn die Kompetenzen, die man braucht? Du hast schon gesagt, ganz zu Beginn, man braucht irgendwie so Datenkompetenz oder die, ne, sowas. Ich glaube, das hast du gesagt oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also jedenfalls auf jeden Fall eine Fähigkeit, Daten richtig interpretieren zu können. Ne? Das ist rausgekommen. Woran mangelt es denn noch? Weil du sagst ja auch, die Entscheider interpretieren ja auch völlig falsch. Muss jetzt jeder ein Statistiker werden?
Nee, ich glaube... Wahrscheinlich ist es eher eine gesunde Skepsis und Neugierde als irgendwie großes statistisches Wissen. Also ja, wenn ich jetzt irgendwie einen Signifikanztest machen will oder so, ja, dann soll ich statistisches Wissen haben. Aber wenn es darum geht, Kennzahlen zu lesen, von einem Dashboard abzulesen, wenn ich ein Dashboard mit Kennzahlen sehe und mir das jemand vorstellt, die erste Frage, die ich immer stelle, ist: Wo kommen die Daten her und wie sind sie gemessen? So, weil das ist eigentlich immer der wichtigste Punkt, denn man ist schnell so in dieser Form, und das ist, glaube ich, der größte Fehler, dass man was sieht. Ja. Und dann glaubt man das und agiert auf der Stelle weiter. Damit will ich nicht sagen, dass man mir falsche Daten oder schlechte Daten gibt, aber manchmal sind Daten falsch oder unklar bezeichnet. Ja, so dann macht es den Eindruck, dann steht da, weiß ich nicht, dann steht da Revenue, aber eigentlich ist gar kein Revenue da reingegangen, sondern eigentlich ist da irgendwie der Gewinn reingelaufen oder so. Ja, und irgendwie hat es einfach unsauber bezeichnet.
Ja.
Und ich geh in meine Interpretation, aber stillschweigend davon aus, dass das ja richtig ist, weil da steht Revenue und irgendwie dahinter steht eine Zahl, da ist ein Eurozeichen dran und dann ist das erstmal super.
Ja.
Und dann nehme ich das. So, und das wäre jetzt ein sehr grober Schnitzer. Es können aber auch schon irgendwie Probleme sein oder Dinge, die ich nicht weiß, wie das sind irgendwie Umsätze aus einem anderen Land und die werden mit irgendeinem Wechselkurs gerade gerechnet. Ist das jetzt der aktuelle Wechselkurs? Ändert er sich tagesaktuell? So das Thema habe ich auch schon gesehen. Ja, oder ist das der Kurs, der zu dem Zeitpunkt angesetzt wurde, als die Umsätze gemacht wurden und so weiter und so fort. Also das sind alles Fragestellungen, die sieht man nicht, wenn ich am Ende nur eine Umsatzzahl sehe. Und so verhält sich das im Grunde mit jeder Metrik, die ich da drin habe.
Ja.
Das ist also immer die Frage, so wie ist die Zahl berechnet? Und wichtig auch natürlich, Wie messe ich die Zahl? Hole ich mir die Umsätze? Ich bleibe bei dem Beispiel, hole ich mir die Umsätze aus Google Analytics dann muss ich vielleicht wissen, dass Google Analytics nur 40%, 50%, 60% meiner Umsätze überhaupt sieht. Hole ich die aus dem Shop-Backend, dann sind die erstmal korrekt. Dann muss ich aber wissen, dass nur meine Shop-Umsätze drin sind. Ich weiß ja nicht, ob ich weitere Umsatzquellen noch habe. Ja. Und all diese Dinge sollte man hinterfragen. Und das meine ich mit Neugierde und Skepsis. Wenn also jemand ein Board vorstellt, geht zum BI-ler, zu dem, der es vorstellt, zum Datenanalysten, wen auch immer, und frag einfach mal, wo kommen die Daten her, wo messen wir die? Mach dir von mir aus ein paar Notizen dazu, aber dann verstehst du diese Dinge besser und dann werden deine Interpretationen deutlich stärker. Sonst wird schnell gesagt, wir verlieren hier Umsatz und eigentlich hast du nur gesehen, dass der Cookie-Consent angeschaltet wurde und Analytics keine Umsätze mehr sieht. So, und du triffst plötzlich eine Fehlentscheidung und sagst, okay, wir müssen jetzt irgendwie Marketing reinballern oder so, oder wir müssen irgendwie den Job ändern, und dann machst du am Ende mehr kaputt, als dass du repariert hast.
Ja, und es ist dann verleitet dann zum Aktionismus vor allem auch, ne?
Immer.
Weil du, wenn du merkst, irgendwie, es läuft jetzt nicht so, du merkst es meistens immer viel zu spät. Du hast es zwar im Gefühl schon seit vielen Tagen und Wochen manchmal, ja, irgendwie, Mensch, mein Bauch sagt mir irgendwie, das läuft da nicht so richtig. Aber du hast einfach keine Entscheidungsgrundlage, ne? Und ich glaube, das ist das Gefährliche, dass du dann, wenn du entscheidest, es eigentlich oft viel zu spät ist, und dann kommst du in den Krisenmodus und dann schaltet Kopf und Körper auf Attacke an, ja, und dann machst du halt irgendwie wildes Zeugs und kaufst für viel Geld und vielleicht auch irgendwelche Tools, die du wahrscheinlich gar nicht brauchst, ja, oder machst halt so Blödsinn dann irgendwie in sozialen Netzwerken oder so, oder tanzt in der Badehose in TikTok herum in der Erwartung, da neue Kunden zu gewinnen.
Ich dachte, das war so ein Twitch-Trend, dass man in Badehose im Pool sitzt, oder war das nicht dort?
Ich habe das ja auch gemacht, ja, jetzt wahrhaftig nicht aus Aktionismus, weil ich muss keinen Umsatz verantworten, aber ich bin auch bei TikTok schon mal rumgetanzt. Macht einfach Spaß, ja. Seitdem trinke ich aber auch kein Alkohol mehr. Also insofern. Das war doch sehr verleitend. Mit meiner Tochter im Übrigen, ja. Also die dann sagt, komm Papi, lass uns mal tanzen.
Ach so, getanzt, nicht den Alkohol getrunken.
Nee, wir haben getanzt. Ja, natürlich. Ja, genau. Ja, super. Also du sprichst davon, okay, das ist super wichtig, ne? Du sprichst vom Mindset, du sprichst von einer Offenheit, sich dem zu öffnen. Ich möchte das vielleicht nochmal kurz ergänzen, weil ich habe mir selber die Frage gestellt, wenn ich jetzt Mittelständler wäre oder entscheide, wo kann ich mich da jetzt weiterbilden, weißt du? Und deswegen vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich habe ja sehr viel recherchiert in den letzten anderthalb Jahren, genau zu diesen Themen geguckt, wo kann man sich weiterbilden, wenn man jetzt nicht gleich ein Data Scientist werden will und mit 600.000 gleich bei Coca-Cola einsteigen kann oder möchte. Und es gibt sehr, sehr viele Ressourcen und sehr viele Online-Ressourcen vor allem, die kostenfrei sind, wo man sich damit beschäftigen kann. Ich verweise da auf das Buch mit Christopher, Smartes Marketing mit KI. Der zweite Part der Werbung, wer soweit gehört hat. Aber da ist hinten ganz, ganz viel im Anhang, haben wir ganz viele kostenloses Zeugs zusammengetragen und auch selbst getestet, wo man da wirklich einsteigen kann. Ja. Also bin gerade mit dem Verlag am diskutieren, ob wir das nicht irgendwie als White Paper rausgeben können, aber der Verlag macht da gerade noch zu und sagt, nee, es ist noch zu jung auf dem Markt, vielleicht in einem halben Jahr. Wir gucken mal. Ich bleibe dran, dann würde ich es gerne auch kostenfrei zur Verfügung stellen. Und also das mit der digitalen Fitness denn im Marketing ist nicht ganz so einfach. Ich hatte ein betörendes Erlebnis in einem Club, wo sich Marketer treffen, in dem ich da auch engagiert bin. Und da wurde halt auch so über diese neuen Technologien und über KI und BI und dann noch ganz weit weg auch über Metaverse und so weiter gesprochen. Das Ergebnis war dann, dass die meisten sagen, irgendwie, lass mich mit diesem Zeugs in Ruhe. Ja, ich mache meine Messe, die funktioniert. Ich mache mein Partnermarketing, das funktioniert. Ich mache dies, ich mache das, das funktioniert. Den anderen, es war so 50-50, in der anderen Hälfte sind dann die Ohren vom Kopf gefallen und sagen, das kann doch nicht sein, du musst dich doch damit beschäftigen. So, jetzt darfst du uns nicht fragen, wir sagen auch, da musst du dich doch mit beschäftigen. Ja? Wie motiviert man, wenn man sagt, ich bin überzeugt davon, dass solche BI-Denke und die Aktivitäten und die Technologieaktivitäten förderlich sind für das Unternehmen und für die Kunden vor allem ja auch. Wie überzeuge ich denn jetzt meine Kollegen, vielleicht sogar noch meinen Chef, da hast du ja auch einiges an Erfahrung gesammelt. Wie hast du es gemacht oder was hast du beobachtet?
Ja, okay, in den letzten Unternehmen, inklusive dem aktuellen, das sind durchaus alle digital affin. Mhm. Ich habe lustige Erfahrungen noch bei den Volksbanken gemacht. Also gab es tatsächlich noch Vorstände, die dann auch so schöne Dinge gesagt haben, wie das Internet ist eine Trenderscheinung, das wird doch wieder verschwinden.
Vor wie vielen Jahren war das?
Das ist nicht so ewig lange her. Das war bei den Volksbanken, das muss so 2011 gewesen sein, 2011. In der Größenordnung. Also so irgendwie 15 Jahre her, irgendwie so in der Kante. Lange Rede, kurzer Sinn. War keine Trenderscheinung. Ist natürlich irgendwie immer noch da. Verschwindet vielleicht noch, weiß man nicht. Wird durchs Metaverse ersetzt. Aber ehrlicherweise konnte ich die Leute am besten dadurch einfangen, dass ich sie einfach doch mal gebeten habe, irgendwie mal einen Tag lang auf den Alltag zu gucken und mal zu überlegen, wo sie denn Kontakte mit digitalen Medien haben. Mhm. Also wirklich auch komplett befreit von dem eigenen Geschäftsmodell. Weil die haben natürlich immer gesagt, ja, unsere Kunden kommen in die Filiale und Punkt. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann achte mal drauf, schaust du heute TV, bist du am Handy, hörst du was im Radio, ist dieses, ist jenes und geht das mal einfach alles durch und sammel das mal für dich. Und dann sind sie zumindest schnell an dem Punkt, dass sie sehen, okay, einen ziemlich hohen Teil meiner Zeit am Tag habe ich dann tatsächlich Kontakt mit irgendwelchen digitalen Verkaufsflächen. Mhm. Ich meine, mittlerweile gibt es auch ganz viel Out of Home, was digitalisiert ist, was auch gut messbar ist und so und all diese Geschichten. Und ich glaube, da würde ich anfangen, wenn ich jemandem das Digitale näher bringen sollte. Grundsätzlich, also das, um deine Frage zu beantworten, grundsätzlich würde ich aber gar nicht den Weg gehen, dass ich komme und sage, du musst jetzt digital machen und das sieht so und so aus, sondern ja. Ich würde eher andersrum kommen und sagen, lass uns doch mal überlegen, wie sich dein typischer Kunde bewegt und was der macht. Ja. Und wenn am Ende der Analyse rauskommt, dass der nur rudimentäre Schnittstellen zum Digitalen hat, dann ist das so. Und dann mache ich keine Digitalwerbung an der Stelle. Dann kann es sein, dass der Bekannte, den du getroffen hast, der sagt, ich mache meine Messen und ich mache irgendwie mein Partnermarketing und das funktioniert. Möglicherweise trifft das zum aktuellen Zeitpunkt noch seine Kundengruppe und dann ist es auch gut. Er muss halt frühzeitig mitkriegen, wenn sich das Verhalten seiner Kundengruppe verändert und dann im besten Fall vorbereitet sein, andere Dinge zu machen. Also ich würde es nicht komplett ausschließen, die Welt verändert sich, aber erstmal würde ich immer gucken, wie bewegt sich der Kunde. Also klassisch so eine Customer Journey Map aufbauen und dann einfach gucken, wo treffe ich die Leute vermutlich.
Ja, das ist, glaube ich, super wichtig, diese Botschaft von dir. Ne? In eigenen Worten auch nochmal versucht zu fokussieren, dass man da nicht so mantraartig nun mit Gewalt und dem Presslufthammer jetzt irgendwelche KI-Software oder BI-Software irgendwie ins Unternehmen hämmert, sondern dass man sagt, okay, eigentlich ist doch das wichtig, was der Kunde will. Und wenn der Kunde die Touchpoints nicht hat im Digitalen, warum soll ich denn digital bedienen? Ja. Also das gibt's, aber ich erlebe auch immer wieder, dass das auch gern als Ausrede genutzt wird. Ne? Also, dass man, so gerade die Medienbranche ist prädestiniert dafür oder so, alle konservativen Branchen, Volksbanken, die Finanzbranche gehört auch im großen Teil dazu, die dann sagen irgendwie so, nee, Banking, da kommen die Leute noch zum Sparkassenautomaten, die wollen das nicht mit App machen. Ne? Und es ist dann häufig die Ausrede. Und wieder mal ist das wahrscheinlich dann, das sind Daten oder Nutzerdaten wahrscheinlich falsch interpretiert worden oder liegen vermutlich gar nicht vor.
Ja, ja, ja. Vermutlich beides.
Vermutlich beides, ne? Liegen nicht vor und dann die eine noch falsch interpretiert, ist ja nur eine nach dem Motto, ja. Oh Mann. Ja, das ist nicht so trivial, dieses Thema. Also wir kommen schon zum Ende, Markus. Also magst du noch eine wichtige Botschaft mitgeben, die da unter den Fußfingernägeln oder irgendwo auf dem Herzen brennt?
Beschäftigt euch mit Daten, hinterfragt sie, seid neugierig und habt keine Angst davor. Der Rest kommt von alleine.
Wow, dafür muss man keine Bücher schreiben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Markus. Gerne. Ich danke dir, dass du uns einen Einblick in deine Berufserfahrung gegeben hast. Vor allem auch deswegen so wichtig, weil du ja jetzt auch kein Informatiker bist. Ja, also keiner, der jetzt wirklich an der Elite-Uni irgendwo in Karlsruhe jetzt Informatik studiert hat und sagt so, und ich bin jetzt hier der Analyst oder so und zeige euch jetzt mal, wie das mit Daten ist. Du bist auch kein Statistiker, jedenfalls kein Studierter. Deswegen ist das ganz wichtig, weil die meisten Leute kommen aus diesen Qualifikationsrichtungen, ne? Und mit denen ist es manchmal etwas schwieriger, Dinge auf den Punkt zu bringen, obwohl sie natürlich recht haben und natürlich diese Thematik natürlich auch mit nach vorne bringen, ohne Frage. Ja, es wird das gar nicht diskreditierlich verstanden wissen. Wer daran noch mehr Spaß haben will an diesem ganzen Thema, da habt ihr euch ja schon am Anfang vielleicht, wenn ihr jetzt so weit durchgehört habt, und dann den Werbeblock mit der KI-Tool-Party schon gesehen habt, verlosen wir 5-mal dieses benannte Buch Smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz. Und in den ersten 5 Registrierungen auf der KI-Toolparty.de. Also wer sich jetzt in den nächsten 14 Tagen hier registriert, und da gibt es sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Accounts, also es gibt nur diese beiden, dann kriegt ihr dann anhand der Daten, die ihr uns dann gerne übertragen dürft, dann ein Buch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ihr habt das digital und ihr habt es dann nochmal komprimiert, dann auch zum Anfassen und ins Regal stellen und zum Mitarbeiten am Arbeitsplatz. Darüber wollen wir uns freuen, wenn dieses Thema, wenn wir dazu einen kleinen Beitrag geleistet haben, unsere Welt etwas ökologischer und etwas smarter zu machen. Dir nochmal, Markus, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir bald wieder über das Thema weitersprechen können. Alles Gute für dich.
Sehr gerne, vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.